Moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zu Spaghetti Bolognese, dem Podcast der JF hier vom Hohenzollern-Damen. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wir, das sind Flo und Vincent. Moin.
Hallo.
Und wir haben auch heute wieder ein ganzes Potpourri an Themen für euch. Zunächst einmal unterhalten wir uns über ein chinesisch-afghanisches Techtelmechtel, das die meisten von euch einigermaßen überraschen wird. Wir reden natürlich auch über die Situation derzeit in Lützerath. Was gibt's Neues? Wie hat man das einzuordnen? Und was heißt das Ganze für die Zukunft? Danach reden wir natürlich auch über die Beerdigung des Papstes und die manchmal nicht ganz so charmante Berichterstattung darüber. Außerdem reden wir über die Krawalle und Proteste, die immer noch, muss man eigentlich sagen, Brasilien erschüttern. Und auch über den Umstand, dass das soziale Netzwerk Mastodon leider doch immer mehr Nutzer verliert, obwohl man sich ja vom Twitter-Streit neue Nutzer erwartet hat. Und zum Schluss präsentieren wir euch das Unwort des Jahres, Klimaterroristen, und wir reden natürlich auch ein bisschen darüber. Aber erstmal Spaßteil. Wie geht's dir, Vincent? Moin, was machst du?
Gut, ich kann nicht klagen. Wir sind ja zu zweit wieder in der Online-Redaktion und sind auf Meldungssuche und schreiben Anfragen. Wir haben jetzt kurz bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, wie gesagt, wir nehmen ja immer am Donnerstag auf, hat unser Online-Chef Herr Hofgart eine sehr interessante Anfrage an den WDR rausgeschickt, weil sich da einer der selbsternannten Journalisten mal wieder etwas aktivistischer betätigt hat. Mal schauen, was dabei rauskommt. Da könnte noch eine Knallermeldung heute kommen und ansonsten so die übliche Arbeit.
Genau, und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden mit diesem WDR-Fall. Nächste Folge werdet ihr da mehr zu erfahren, wenn sich dann da noch was draus ergeben hat. Ansonsten, ja, ich bin jetzt auch wieder Teil der Online-Crew. Das heißt einfach an der Online-Front quasi eine Meldung nach der anderen schreiben. Köpfchen anstrengen, dass man vielleicht noch ein gutes Kommentarthema immer hinbekommt. Aber vor allem heißt es natürlich, in den Untiefen des Internets unterwegs zu sein, einen Haufen Unsinn sich reinzuziehen und denn da versuchen immer die Geschichte drinne zu finden und diese ganzen Leckerlis quasi, die man dann als Journalist immer sucht, oder? Habe ich richtig umschrieben, damit unsere Hörer mal wissen, was so ein Online-Journalist eigentlich macht.
Ja, ich denke, das trifft sehr gut. Wir sind sehr, sehr viel auf verschiedensten Websites unterwegs und natürlich auch auf Twitter und auf anderen sozialen Netzwerken und gucken halt, was die Leute bewegt und was wir berichten sollten.
Ich glaube tatsächlich sogar, dass wir als Onliner mit am meisten lachen in der Redaktion, weil wir halt so viel einfach auch Trash einfach im Internet sehen. Klar, wie jeder Mensch, aber andere Menschen werden ja nicht dafür bezahlt. Und wir haben die doppelte Freude, wir müssen recherchieren. Das heißt aber halt auch, dass man immer wieder irgendwelche komischen absurden Sachen einfach zum Beispiel im Twitter-Feed einfach sieht und dann da immer seine helle Freude dran hat. Also die Online-Front macht schon mit am meisten Spaß, oder?
Ja, schon.
Ja. Nö, ansonsten werden nicht nur an der Online-Front Schlachten geschlagen, sondern auch im E-Mail-Verteiler. Erzähl mal, Vincent. Wir hatten da, glaube ich, mit einer der größten Diskussionen seit langem in der Redaktion und nach wie vor eben über den E-Mail-Verteiler. Worum ging es da?
Es ging um die neue und die alte Rechtschreibung und wie wir das handhaben. Aufmerksamen Print- und Online-Lesern ist vielleicht schon mal aufgefallen, dass wir immer noch die alte Rechtschreibung benutzen. Die ist gar nicht so anders als die neue. Der große Unterschied ist, dass in der alten Rechtschreibung, die bei uns, wie gesagt, Verwendung findet, deutlich mehr SZ auftaucht.
Genau.
Da wird zum Beispiel Pass oder Hass
oder Russland,
Komma, genau. Das oder auch Russland mit SZ geschrieben statt mit 2S. Fotografie wird mit PH geschrieben.
Das PH ist auch wichtig,
genau. Das PH kommt noch öfter vor. Potenzial schreibt man dann Potential. Nach neuester Rechtschreibung ist es mit Z, Potential.
Ach, ist das falsch, wenn ich das heute mit T schreibe? Weil ich glaube, ich schreibe das nach wie vor mit T.
Nee, mit T ist es richtig laut alter Rechtschreibung, die wir ja hier verwenden. Aber in der neuen Rechtschreibung würde man es mit Z schreiben.
Also neue Rechtschreibung ist das falsch, okay.
Genau, und jetzt ging es darum, ob wir die neue Rechtschreibung nicht langsam einführen. Die es ja immerhin seit, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so schon gibt.
Ja.
Und wir weigern uns, wir sind so konservativ, dass wir die alte Rechtschreibung benutzen. Andere sagen, wir sollten die alte Rechtschreibung behalten, aber das SZ aufdröseln, was ich persönlich für am falschesten halte. Entweder ich nehme die alte oder die neue.
Eine Verschlimmbesserung, genau.
Sonst ist das eine richtige Verschlimmbesserung, da blickt ja dann gar keiner mehr durch. Und da gab es dann wilde Diskussionen. Manche Kollegen haben gesagt, wir müssen mit der Zeit gehen. Und dann haben andere wiederum provokant eingeworfen, ja gut, was heißt denn mit der Zeit gehen? Dann können wir gleich anfangen zu gendern. Das bleibt hier alles so, wie es ist.
Genau, das ging halt hin und her und die Argumente wurden hitzig ausgetauscht.
Und wie das dann bei gruppendynamischen Prozessen manchmal so läuft. Manchmal weiß man gar nicht, wie es einem geschieht und plötzlich attackiert man Feuerwehrleute mit Böllern. Oder in dem Fall bei den gruppendynamischen Prozessen am Ende einigt man sich auf gar nichts und jetzt ist die Diskussion wieder eingeschlafen und wir benutzen nach wie vor die alte Rechtschreibung. Ich hoffe, dass der geneigte Leser es uns verzeiht und trotzdem mitbekommt, was wir sagen wollen. Im Endeffekt sind es gar nicht so viele Unterschiede.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Leute das auch nicht merken, wenn sie es lesen. Und ich glaube, dass wir sie gerade mehr darauf aufmerksam gemacht haben. Und natürlich benutzen wir in unserem Privatleben die gängige, normale neue Rechtschreibung. Oder also du schreibst ja nicht mit SZ, oder?
Nein.
Oder hat die JF dich schon so beeinflusst, dass du jetzt statt das mit Doppel-S, das mit SZ schreibst?
Nee, das mache ich tatsächlich nur bei der Arbeit.
Weil ich hatte schon Kollegen, na, das ist relativ witzig. Es ist natürlich sinnvoller, wenn man das dann auch im Privatleben übernimmt, weil sonst bist du, sonst ist diese Schizo-Geschichte, dass du privat völlig anders schreibst als auf Arbeit. Und ich hatte sogar schon von einem Kollegen gehört, dass der gesagt hat, nee, macht ja auch keinen Sinn. Ich schreibe jetzt privat auch alte Rechtschreibung. Und das würde aber für uns beide heißen, Vincent, dass wir völlig umlernen. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir das jemals tun werden. Obwohl ich es beeindruckend finde. Also das ist natürlich ein hoher Grad an Disziplin einfach. Wenn man dann sagt, okay, wenn schon, denn schon. Ich schreibe halt, wenn ich meinen Einkaufszettel schreibe oder eine SMS, schreibe ich halt auch, ich weiß nicht, Weißrussland mit zweimal SZ, was total seltsam aussieht.
Stimmt, Weißrussland wird dann mit zweimal, zwei SZs in einem Wort sind.
Jede Ukraine-Meldung oder also in dem Fall auch jede Russland, der Komplex, also die Meldung kommt ja auch immer mal wieder Weißrussland vor. Das sieht aber so seltsam aus.
Schreiben wir immer noch von Weißrussland? Irgendwann haben alle Medien angefangen, Belarus zu sagen, wo ich immer nicht ganz verstanden habe, wo das jetzt herkommt. Das aber
wir schreiben schon Weißrussland, weil Belarus ist ja offensichtlich eine eingerussischte, eingeweißrussischte. Es ist natürlich, man möchte natürlich damit, also so eine Version, aber man möchte damit natürlich auch sagen, okay, wir wollen uns natürlich sensibel diesem Kulturkreis und dieser Sprache auch verhalten und wollen jetzt nicht irgendwelche deutschen Bezeichnungen darüber stülpen. Aber in meinem, also ich muss jetzt sagen, das ist eine ganz gängige Variante, genauso wie man zu Lwów Lemberg sagen kann. Also es gibt halt Namen für diese ganzen Sachen.
Ja,
die sind schon
auch
echt alt.
Ich finde es auch irgendwie merkwürdig, dass da plötzlich Belarus draus geworden ist. Vor allem, weil die Mehrheit der Medien sind ja durchaus Russland kritisch, aber gleichzeitig wirkt das ja eher wie eine Russifizierung der Sprache und Eigennamen werden nun mal übersetzt. Also wir sprechen auch vom Libanon und nicht von Lubnan.
Ach, sagen die das so?
Ja, das heißt Lubnan auf Arabisch.
Da finde ich Libanon aber auch ein bisschen schicker.
Es ist ja normal, dass man in seiner jeweiligen Sprache dann möglichst einfache Begriffe nimmt.
Eben.
Und das für mich heißt das Land auch weiterhin Weißrussland persönlich.
Ja, und das sind, glaube ich, auch Befindlichkeiten, die werden dann auch wieder irgendwann vergehen. Ich glaube nicht, dass sich Belarus durchsetzt, einfach weil das halt zu kompliziert ist.
Jo, also in dem Sinne kommen wir mal von Weißrussland nach China beziehungsweise nach Afghanistan. Und zwar haben die dortigen Taliban, die ja Afghanistan wieder regieren, seitdem die internationalen Truppen dort abgezogen sind, beziehungsweise mehr oder weniger verjagt wurden. Die Taliban und China haben einen Vertrag über die Ölförderung abgeschlossen. Der soll 25 Jahre dauern. In dem ersten Jahr werden 150 Millionen US-Dollar investiert und in den folgenden drei Jahren sollen es 540 Millionen US-Dollar sein. Da wird dann in Nordafghanistan soll eine neue Ölraffinerie entstehen und die Taliban bekommen 15% Lizenzgebühren.
Das ist dann, glaube ich, die einzige Ölraffinerie, die in Afghanistan steht, oder?
Es wäre die erste Ölraffinerie, was natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass Afghanistan nicht gerade bekannt ist für sein positives Investitionsklima.
Ja, und halt auch bis zum geht nicht mehr sanktioniert ist. Also
richtig. lustig ist, dass die Chinesen die Taliban weiterhin nicht anerkennen als Regierung.
Aha.
Trotzdem aber den Deal mit ihnen machen. Die Taliban interessieren sich dann scheinbar doch auch nicht so sehr für ihre muslimischen Geschwister in China, für die Uiguren, die dort malträtiert werden, weil sie halt auch nach dem Geld gehen müssen. Interessant daran finde ich, dass Deutschland sowas Ähnliches vorhatte, zumindest die Privatwirtschaft in Deutschland. Im Dezember 21 wurde nämlich, als dann rauskam, Koalitionsvertrag und so weiter, die Ampelregierung will Cannabis legalisieren, hat sich schnell die Frage gestellt, Deutschland
ist.
Wo kriegen wir das her? Deutschland ist ein sehr dicht besiedeltes Land und wo ziemlich viel gekifft wird.
Mit dem hohen Cannabisbedarf.
Richtig, dementsprechend kann das gar nicht alles aus Deutschland kommen. Und da hat man dann gesagt, eine Firma namens ECI oder ECI, weiß ich nicht, die hat damals gegenüber der Bild-Zeitung gesagt, wie gesagt, Dezember 2021, dass sie 400 Millionen dort investieren möchten.
Boah, das sind ja Summen immer. Man kann nur ganz groß in Afghanistan rauskommen.
Das stimmt. Und dafür hätten sie dann ein Monopol. Die Taliban dürften dann nur noch mit denen handeln. Der Taliban-Pressesprecher, der zu dem Zeitpunkt im Gegensatz zu Donald Trump auf Twitter unterwegs war, hat schon öffentlich gesagt, ja, das machen wir, wunderbar. Also auch die islamischen Drogengebote und so weiter, die werden nicht allzu eng gesehen. Das
ist alles egal.
Völlig egal.
Hauptsache, weil, ihr bringt euer Geld zu uns.
Ja, irgendwie muss ja Geld reinkommen. So auch,
ja, klar.
Auch Taliban wollen ernährt sein. Schöne Sache aber, dass der Geschäftsführer von ECI, der Herr Werner Zimmermann, das ist ein richtig guter, empathischer Mensch, der hat nämlich gesagt, wo jetzt Opium angebaut wird, könnte künftig Hanf wachsen.
Ja,
also das war quasi also eine altruistische Wohltat.
Von der Gefährlichkeit der Substanz definitiv ein Downgrade, würde ich jetzt mal ganz steil behaupten.
Ja, das natürlich auf jeden Fall, aber das interessiert den ja nicht. Also egal, auf jeden Fall liegt das jetzt noch auf Eis, weil die Cannabis-Legalisierung bis jetzt immer noch nicht gekommen ist und weil auch sehr fragwürdig ist, ob das mit EU-Gesetzen und mit Sanktionen und so weiter überhaupt durchkommen würde. Wahrscheinlich nicht, who knows. Ich finde es aber interessant, dass die Chinesen da jetzt vorangehen. Und ich würde fast vermuten, dass sich das irgendwann einfach normalisiert, weil ich glaube, niemand von uns beiden hier oder von den Zuhörern hat besonders große Taliban-Sympathien, aber die regieren dieses Land nun mal mittlerweile und an irgendeinem Punkt wird man sagen, gut, wir machen auch Geschäfte mit Katar und mit Saudi-Arabien und mit China und mit, weiß ich nicht, Südafrika, die auch nicht gerade freundlich sind zu ethnischen Minderheiten vor Ort. An irgendeinem Punkt sagen wir ja, das ist jetzt die Regierung und die haben zu viel Rohstoffe und zu viel Platz, als dass wir uns das entgehen lassen können. Finde ich eine interessante Entwicklung, weil es schon eine gewisse Normalisierung ist von den Leuten, die da jetzt gerade regieren.
Naja, vor allem, also ich muss tatsächlich sagen, ich bin jetzt weder pro noch contra großartig, was Investitionen nach Afghanistan betrifft. Ich finde schon, man sollte so ein bisschen vorsichtig sein, weil die Taliban ja dann doch irgendwie ein völlig anderes Verständnis von vielen Dingen haben als wir hier in Deutschland. Das ist auch erstmal okay, kommt halt auch da auf das mehr oder minder an. Das ist halt auch eine graduelle Frage, finde ich, ob die jetzt Frauen einfach alle in eine kleine Kammer sperren oder ob die studieren dürfen oder nicht. Also das ist dann immer zum Beispiel Stichwort Frauenrechte oder so. Das ist eine Frage des mehr oder weniger. Ansonsten würde ich es ja schon schön finden, wenn man die Hilfszahlung an Afghanistan, also die humanitären Zahlungen, wieder aufnimmt, denn die wurden größtenteils eingefroren einfach nach der Machtübernahme der Taliban und dafür können die meisten Afghanen einfach nichts, dass am Anfang da internationale Truppen standen und jetzt irgendwelche Taliban. Die meisten Menschen in Afghanistan haben einfach nur Hunger und sind von einer humanitären Krise in die andere geworfen.
Ja, also ich finde daran auch interessant, dass, also sollte das so kommen, dann wird natürlich die Taliban-Regierung dort stabilisiert, während unsere Bundesregierung selbst bei verurteilten Gruppenvergewaltigern sagt, nach Afghanistan können wir leider nicht abschieben, weil dort regieren ja die Taliban und gleichzeitig arbeitet aber die internationale Gemeinschaft dafür, das zu stabilisieren. Also an irgendeinem Punkt würde ich sagen, entweder boykottieren wir die komplett und schieben dann nicht nach Afghanistan ab, das ist irgendwie konsequent, aber in dem Moment, wo man auch nur einen Cent mit denen handelt, kann man auch nach Afghanistan abschieben.
Ja, das ist richtig, was Wirtschaftsbeziehungen betrifft, kann man so argumentieren. Humanitär würde ich da noch eine andere Meinung vertreten, aber ich finde, unterm Strich kann man sagen, in dem Fall Daumen hoch China, denn sie werfen zumindest nicht kosmische Mengen an Sprengstoff auf das Land Afghanistan ab, wie das andere Staatenbündnisse getan haben.
Das stimmt, ja. Also die Afghanen haben nicht gerade von
gleich Duftmarken
internationalen Truppen profitiert.
Ja, eben deswegen. Und naja. Deswegen, das ist Afghanistan scheint in andere Zeiten.
Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Sollte es da neue Entwicklungen geben, können wir das ja in einer der nächsten Folgen nochmal ansprechen. Kommen wir nach Lützerath.
Ja, das ist ganz woanders als Afghanistan. Das ist nämlich hier in Deutschland.
Sieht aber ähnlich aus.
Kann man so argumentieren. Da wird auch hart gekämpft, wenngleich vielleicht nicht so abstrus hart, wie in Afghanistan gekämpft wurde. Und es wird aber auch viel darüber diskutiert, darüber, was da abgeht, was da los ist. Ich meine, wir haben jetzt alle, ihr hört den Podcast wie immer am Freitag. Seit Montag, seit Sonntag wird dort verstärkt wieder mobilisiert, kommen da die Leute an. Ich glaube, das ist so ungefähr der Zeitraum.
Ja.
Und am Mittwoch hat die Polizei jetzt ganz behutsam damit angefangen zu räumen. Der Einsatz selber soll sich über Wochen hinziehen. Unter anderem, weil man ja das gesamte Gelände von unterschiedlichen Fallen, Vorrichtungen erstmal säubern muss, damit dann am Ende die Arbeiter von RWE dahin kommen. Ich würde sagen, Vince, du präsentierst erstmal so ein bisschen Empirie, dann haue ich noch ein bisschen Faktenlage, auch also Empirie dazu und dann diskutieren wir mal ein bisschen drüber, weil wir haben, glaube ich, denkbar unterschiedliche Meinungen und ich freue mich darauf, das Ganze mit dir auszuklamösern.
Alles klar. Die ersten Umsiedlungen, nachdem RWE diesen Ort gekauft hat, um dort nach Kohle zu graben, haben schon 2006 stattgefunden. Dort leben keine ursprünglichen Anwohner mehr. Die wurden auch alle finanziell stark entschädigt.
Und genau, die leben jetzt in anderen Ortschaften, ne?
Genau. Lustig ist, man sieht auch gerade auf links Twitter, wie sich die grüne Basis und die grüne Jugend und die Radikalinskis gegen die Parlamentarier gegenseitig bekriegen.
Genau, denn, oder sogar Parlamentarier untereinander auch, genau.
Im Oktober 2020 kam es zur endgültigen Feststellung, dass Lützerath geräumt wird und dass das alles so gemacht wird im Sinne von RWE. Und diesen Deal haben im Bund Cem Özdemir ausgearbeitet, Grüne, und auf dem Land Mona Neubauer.
Auch Grüne.
Auch Grüne, nicht zu verwechseln mit Luisa Neubauer.
Die aber also auch das, Grün ist,
es
genau.
Es ist der Krieg der Neubauers untereinander.
Das hast du schön gesagt.
Und ich bin da ein bisschen schadenfroh zu sehen, wie sich jetzt grüne Realos und grüne Fundis miteinander in die Wolle haben. Seit 2020, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm.
Gibt es da auch ein Protestcamp?
Gibt es genau. Leute, die dort campieren?
Übrigens auch seit 2020 beginnen so Arbeiten in der Nähe der Ortschaft, dass man das ganze Ding langsam wegreißt quasi. Also das hat alles so sukzessive angefangen.
Genau. Ich sag mal so, Leute aus dem rechten Spektrum, die sich gegen eine demokratische Entscheidung stellen und dann einfach ihr Dorf irgendwo aufschlagen, die würde man eine völkische Siedlerbewegung nennen, wenn es andersrum wäre. Aber schließlich sind es die Guten und die können da seit 2 Jahren rumsitzen, ja. Die spielen da irgendwelche Konzerte. Der Annen-Mai Kantereit, der sieht schon so aus, wie sich der Name anhört, so eine schöne Sojagestalt, der redet von Aktivisti. Also misshandelt da noch die deutsche Sprache und spielt irgendwelche kitschigen Lieder. Sag, was du willst über unsere Jugendidole, aber ich war großer Gangster-Rap-Fan in meiner Kindheit. 50 Cent wurde 9-mal angeschossen und hat sich nie beschwert.
Ja, ich finde das.
Der hat sich nie beschwert, aber dieses komische, wir sind so traurige, unterdrückte Opfer und so weiter, das geht mir richtig auf die Nerven.
Ich finde das interessant, weil ich bin völlig anders aufgewachsen, scheinbar als du, und hatte ganz andere weiß ich nicht, Stars oder Idole wäre jetzt zu viel gesagt, aber wir sind ein Jahr Unterschied zwischen uns.
Ja.
Und während du halt mit Hip-Hop aufgewachsen bist, bin ich mit Punkmusik aufgewachsen und mit Elektro und weiß ich nicht. Also für mich ist das eine Kontinuität und ich muss bekennen, dass ich diesen Annemai Kantereit vorher nicht kannte. Und musikalisch bin ich für die JF, glaube ich, sowieso verloren. Weil ich habe eine Schwäche für deutschen Indie. Und deswegen war ich sehr dankbar, als du mich mit Zornesrot mir den gezeigt hast, wie der da singt und spielt, weil ich fand die Musik echt gut.
Und ja, so
ich habe ihm dann halt auch das Aktivisti verziehen, auch wenn man argumentieren kann, dass es eine Verunstaltung der deutschen Sprache ist. Er benutzt übrigens das Gendern nicht in seinen Songs. Also auch hier mal wieder.
Noch nicht.
Ja, ich glaube, es funktioniert künstlerisch einfach nicht so gut, aber vielleicht hört er das jetzt und macht einen Song mit Gendersprache. Das könnte auch passieren.
Die gute Luisa Remzma, Neubauer, die hat mit Blick auf die Rangeleien, wie es unsere Qualitätspresse genannt hat, geschrieben, man merkt, dass anscheinend unterschätzt wurde, welche Kraft in diesem Ort steckt. Das hat schon sowas Spirituelles, finde ich super. Hier zeigt eine Gesellschaft, dass sie versteht, es geht um alles. Das Dorf hier ist überlaufen von Menschen, die aus der ganzen Republik angereist sind. Ja, also.
Und das sind auch viele Parlamentarier übrigens im Geschehen. Also ich hatte letztens
die dann
Meldung
von ihren eigenen Leuten angepöbelt werden, weil sie das ja zu verantworten haben, dass Lützerath jetzt geräumt wird.
Zum Beispiel, es gibt, wie du schon sagtest, viele Grüne, also Parlamentarier, die da sind. Ich habe mir jetzt die Namen nicht alle aufgeschrieben. Es werden immer mehr. Es gibt aber auch viele linke Parlamentarier zum Beispiel, die dahin gefahren sind. Zum Beispiel, ich glaube, Janine Wissler ist da, hat eine Kollegin aus NRW noch mitgenommen. von den Grünen ist, glaube ich, noch diese, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber also es sind jedenfalls Leute da, also deswegen lasse ich es auch mit dem Quatsch erzählen. Und ich würde gerne noch was irgendwie zu der empirischen Grundlage irgendwie beitragen. Also du hast eigentlich das meiste schon gesagt. Die Anwohner haben tatsächlich versucht, zum Teil gegen diese Form der Enteignung durch RWE. Es geht nämlich darum, dass der Energiekonzern RWE halt unter dem Weiler Lützerath, das ist kein ganzes Dorf eigentlich, das ist nur eine, muss man ehrlicherweise auch sagen, das sind vier Häuser, es ist so ein Hof, Gehöft könnte man noch sagen. Und unter diesem Gehöft, unter diesem Abschnitt soll sich eine besonders dicke Schicht Kohle befinden, die RWE schon mit der, ich glaube, entweder der vorherigen Landes- oder Bundesregierung ausgehandelt hat, dass sie die abbauen dürfen. Das ist auch tatsächlich das Argument vieler Leute in der Landesregierung von RWE, aber auch in der Bundesregierung, dass man sagt, naja gut, okay, wir haben halt hier diese Verträge mit RWE geschlossen und die können wir jetzt nicht wieder zurückziehen, weil diese Verträge müssen einfach eingehalten werden.
Packt das so ein Zerwander, nicht wahr?
Ja, klar. Für die anderen ist das natürlich ein Scheinargument.
Was ich halt großartig finde, die werfen da Steine und Pyrotechnik, die haben einen brennenden Molotow-Cocktail Richtung Polizei geworfen, das sind dann Rangeleien, das ist tausendmal mehr, als ich die letzten 2 Jahre bei den Aufmärschen der bösen Corona-Kritiker gesehen habe. Die Polizei macht dann noch eine Durchsage mit Megafon, wer will jetzt noch den Ort verlassen, wer bleibt, muss mit einer Strafanzeige rechnen. Es wird anders angepackt. Ein Haufen Rechtsradikale, die sich über eine demokratische Entscheidung hinwegsetzen, einfach einen Ort kapern seit 2 Jahren und dann da doch irgendwie rechte Szenemusiker einladen, die werden sowas von weg. Die werden
ja, aber doch zu
in
Recht.
Der Sekunde, also, wo jemand drüber nachdenkt, ja, werden die weggeräumt. Ja, klar,
zu Recht. Aber zu Recht natürlich.
Natürlich, aber bei den Linken geht's halt einfach durch, während sie gleichzeitig noch die Opfer sind. Die heilige Greta fährt demnächst hin.
Ja.
Luisa Neubauer spricht beim Weltwirtschaftsforum vor den mächtigsten Menschen der Welt, ist selber Millionenerbin.
Das ist schon in gewisser Weise richtig.
Und stellt sich aber hin, als wäre sie hier David gegen Goliath für die einfachen Leute. Also ich finde es ein groteskes Szenario. Und wie gesagt, man stelle sich das einmal mit anderen Vorzeichen vor. Es geht mir richtig auf die Nerven. Noch ein schöner Fall dazu. Was wäre das Ganze ohne den Rundfunk? Da wurden ja Busreisen, wie die Luisa schon erwähnt hat, aus ganz Deutschland hin organisiert. Und eine der Organisatoren ist die gute Katja Diehl. Und die ist gleichzeitig Mobilitätsexpertin beim NDR. Kann man sich auch mal fragen, wie neutral der NDR dann über so Klimageschichten berichtet, wenn eine ihrer Redakteurinnen, die hier als Expertin geführt wird, gleichzeitig in ihrer Freizeit so Busfahrten organisiert. Auch das würde ich gerne mal andersrum sehen, dass jemand mit solchen Verbindungen, keine Ahnung, zur identitären Bewegung dann im Rundfunk der Integrationsexperte ist. Das kommt immer nur in eine Richtung vor.
Also erstmal, das ist ja das Schöne, dass man hier diskutieren kann. Ein Kollege hatte letztens in der Konferenz gesagt, dass es wichtig ist, natürlich das zu kritisieren, aber dass es auf der anderen Seite auch wichtig ist, das nicht immer sofort drauf zu hauen. Ich führe den Gedanken jetzt mal in eine leicht andere Richtung, wahrscheinlich auch, als er das gemeint hat, weiter. Denn ehrlich gesagt, ich verstehe schon, was du meinst. Und dieses, warum funktioniert das nicht in beide Seiten, geschenkt, das ist einfach so. Der Punkt ist aber, dass, da kommen wir hundertprozentig auch noch beim Unwort des Jahres, das Klimaterrorist ist, darauf zu sprechen, dass man vorsichtig sein muss. Erstens, wie man darüber redet, denn natürlich gab es Ausschreitungen, aber die sind auch laut Polizeiinformationen geringer als erwartet zunächst. Da ist ein ganzer Weiler bis oben hin verbarrikadiert. Und Kritik gibt es auch. Nancy Faeser hat sich zum Beispiel ganz klar geäußert, dass diese Gewalt abgelehnt wird. Und auch in der Presse finden sich viele Stimmen, die da einfach negativ sind auch. Also es ist nicht so, dass wir hier eine eiserne Front hätten gegen irgendwas. Also
ja, wir haben eine Relativierungsfront, eindeutig. Wenn irgendwelche Esoterik-Omas gegen Corona demonstrieren, sind es Aufmärsche. Und wenn die guten brennende Molotow-Cocktails werfen, dann sind es halt Rangeleien.
Ja, aber es geht also halt gerade auch um das Thema. Ja.
Naja, gerade als Journalist, du weißt, wie wichtig Wortwahl ist. Ein Aufmarsch ist was anderes als eine Rangelei. Und da sehe ich eine richtig dicke Medienfront.
Was in Lützerath passiert,
ein brennender Molotow-Cocktail ist eine schwere Straftat. Das ist ein Mordversuch.
Ja, okay, aber es geht um die politische Bewertung. Und du kannst nicht sagen, weil da ein Idiot einen Molotow-Cocktail geworfen hat, du wünschst dir doch auch wohlwollende Beurteiler bei einer Corona-Demo. Also sei doch einer bei einer Klimademo.
Nicht wohlwollend, neutral, faktisch.
Naja, gut, aber dann musst du sagen, dass im Verhältnis dazu, was in Lützerath auch hätte passieren können, zum Beispiel, du hast ja wirklich auch beim Hambacher Forst gab es, wenn ich mich nicht irre, sogar einen Toten. Und da gab es schwerste Ausschreitungen. Jetzt tun wir plötzlich so, als ob in Lützerath, was ich ja auch verstehe, weil es gibt Sachen, die sind daran nicht okay, dass man wirklich willentlich in Kauf nimmt, dass man auch als Taktik dieser Protestierer, dass man Polizisten angreift, das ist nicht okay. Aber dennoch, man muss vorsichtig sein, dass man das Ganze nicht zu sehr skandalisiert, sonst gerät dabei einfach eine Karikatur dessen heraus, was in Wirklichkeit einfach da los ist. Also wir haben da übrigens größtenteils irgendwelche Abiturienten und Studis. Das sind, ehrlich gesagt, finde ich, nicht unbedingt super gefährliche Menschen. Du hast selber schon von sogenannten Sojagestalten geredet. Wir haben auch Kinder auf dem Gelände. Und ich muss es gar nicht gut finden und ich muss selber auch gar kein Grüner sein. Aber es ist wichtig, dass man versteht, oder sich zumindest darüber unterhält, warum diese Leute da sind. Ist das vielleicht wirklich ein Problem mit RWE oder mit Lützerath? Oder dass man über die Sache auch redet, weil am Ende ist es dann halt so, dass wir dann sagen, diese Idioten. Und dann wird aber nicht darüber geredet, worum es diesen Leuten geht und kann dann halt auch gar nicht bewerten, ob das sinnvoll ist, was die machen.
Ich finde, das spielt keine Rolle. Der demokratische Entschluss ist da, jetzt ist fertig. Und
das war nicht demokratisch. RWE hat einfach sich mit...
Ja, aber das ist ja durch alle Parlamente durchgegangen.
Aber also jetzt ehrlich...
RWE kann ja nicht einfach kommen und sagen, wir machen das jetzt so und dann sagt der König von Deutschland, okay, dann macht ihr das jetzt so. Das ist ja...
Nein, aber
rechtsstaatlich ist das ja geregelt.
Ich bin mir relativ sicher, dass du in Deutschland eine Umfrage machen kannst und eine sehr hohe Anteil, wenn nicht sogar die Mehrheit, ganz klar sagen würde, ja, lass doch Lützerath stehen. Zum Beispiel.
Mag sein, ja.
Das ist auch die Stimmung. Und deswegen ist es ja so, ich springe gar nicht so sehr dafür in die Bresche, weil ich selber irgendwie grün wähle oder so, sondern... weil es einfach die Mehrheit in unserer Gesellschaft hat ein bestimmtes Anliegen. Und ich finde es wichtig, gerade in einer Minderheitenposition. Wir sind Konservative, wir sind in der Minderheit. Und wir sollten auch wirklich versuchen, das zu reflektieren, dass wir in der Minderheit sind. Und dann sollten wir versuchen, zu verstehen, wohin unsere Gesellschaft unterwegs ist. Und das verstehen wir halt nicht, wenn wir sagen, die sind alles Idioten. Weil dann kommen wir immer nur zu diesem Punkt, das sind alles Idioten, deswegen geht unser Land krachen und das ist eh alles Kacke. Und ich würde schon sagen, also jetzt... ich stelle mal eine steile These auf. Der einzige Gewinner an dieser ganzen Geschichte ist schon RWE. RWE hat das gesellschaftliche Klima verpestet, hat mit seinem Entschluss, obwohl die Energiewende eigentlich beschlossen ist, trotzdem was abzubaggern, einfach gesellschaftliche Fliehkräfte zwischen konservativ und ökologisch und liberal und was du nicht alles siehst, völlig aufgerissen, muss sich nicht verantworten für diesen Schritt und ist auch völlig raus aus dem Schneider. Der gleiche RWE-Konzern hat in diesem Jahr wegen des Ukraine-Krieges, also einer Sache, die uns eigentlich alle betreffen sollte, wo wir alle in einem Boot sitzen sollten, hat der unglaubliche Gewinnmargen erzielt. Der hat seinen Gewinn verdoppelt. Der hat unglaubliche Rendite gemacht und schickt jetzt die Briefe raus, bitte zahlen Sie uns mal die 5.000, zahlen Sie uns mal die 7.000 Strom nach Stromrechnung. Diese Leute von RWE, gerade jetzt auch im Vergleich, das ist mir letztens aufgefallen, das sind immer diese Leute, wegen denen wir uns streiten und die aber nicht dafür irgendwie sich verantworten müssen. Also das sind dieselben Leute, die dich wegen der Ukraine völlig verarschen, Vincent. Das sind die Leute von RWE, die jetzt auch in Lützerath einfach daneben stehen und sich ins Häuschen
machen. RWE liefert aber tatsächlich auch einen Mehrwert, nämlich heizen die unsere Wohnungen. Luisa Neubauer hat kein Mensch gewählt.
Also der Manager von RWE heizt meine Wohnung übrigens nicht.
Ne, aber sein Unternehmen schon. Und Luisa Neubauer tut
die Leute, die da arbeiten,
nichts, heizen das. Außer normalen Menschen auf die Nerven zu gehen und zu predigen, dass sie weniger in Urlaub fahren sollen. Weil sie als Millionärserbin merkt das nicht, ob Strom teurer wird oder nicht.
Ja, aber gerade wenn du diese klassistische Argumentation aufmachst, von wegen, dass du sagst, okay, hier Luisa Neubauer ist selbst Millionärin und redet so daher, was müsstest du dann aber über RWE sagen? Weil das sind die Leute, die haben 50.000 mal so viel Geld wie Luisa Neubauer und verursachen weit größere Schäden als sie in unserer Gesellschaft.
Die liefern aber noch irgendeinen Mehrwert und die sind da in irgendeiner Weise auch durch Kompetenz reingekommen in ihren Job. Ist ja auch egal. Ich würde sagen, das Thema, wir könnten jetzt noch stundenlang uns darüber streiten, weil ich habe diese Klimakids richtig gefressen. Ja, aber gut, was will man machen? Ne?
Ich verstehe das total, aber ich kenne zu viele von denen selber, um zu sagen, dass das alles Idioten sind. Ich bin nicht deren Meinung, aber gleichzeitig muss ich und du ja auch mit denen leben. Das sind unsere Nachbarn, das sind unsere Onkels, Tanten, Freunden, das sind unsere Taxifahrer, alles Mögliche.
Taxifahrer nicht, das bestreite ich.
Oh doch, ich hatte schon richtig komische Taxifahrer. Naja, und die RWE-Leute sind halt nicht meine Freunde, sind halt nicht meine Nachbarn. Und mit denen, die sehe ich viel seltener und die wollen mich wahrscheinlich auch gar nicht sehen und wollen sich mit ganz einfachen Leuten auch nicht abgeben, sondern die verdienen halt nur an uns.
Naja, eine Nachricht, die schon länger zurückliegt, nämlich am 31.12. war, aber jetzt noch mal ein bisschen aufgekocht wurde die letzten Tage, ist der Tod vom Papst, vom ehemaligen, von dem Herrn Ratzinger.
Genau, Josef.
Benedikt der 16., das habt ihr sicherlich alle mitbekommen. Und interessanter als die eigentliche Meldung, dass jemand mit 95 irgendwann mal stirbt, ist die Reaktion darauf in Teilen der deutschen Presse, vor allem in der, die wir mit 18,63 im Monat gerne bezahlen dürfen. Der gute Tristan Herold hat ein Foto des aufgebahrten Papstes gepostet und geschrieben, haha, Leute, kennt ihr das noch, als man das Pausenbrot über die Sommerferien in der Tasche vergessen hat? Und queer.de, zumindest muss ich denen lassen, dass die sich selber finanzieren. Das ist ein Online-Outlet und so, die immer so LGBT-Nachrichten bringen. Ich finde es teilweise auch ziemlich skurril. Also die Technische Universität von Massachusetts hat den ersten transsexuellen Dozenten, wo ich mich manchmal frage, also so in Deutschland als deutschsprachiger Leser, selbst wenn ich transsexuell wäre, interessiert mich doch nicht. Aber gut, diese Menschen denken in Identitätskategorien. Die wurden angezeigt, weil sie am Tag des Todes vom Papst direkt Nachruf veröffentlicht haben, wo sie ihn als hasserfüllten, homophoben Hetzer und so weiter dargestellt haben. Und daraufhin ist eine Online-Anzeige bei der Berliner Polizei eingegangen. Der Herausgeber von queer.de, ich habe den Namen gerade vor mir, Michael Schulze, der hat schon gesagt, er wird der Polizei keine Angaben machen und so weiter. Ja, das ist bis jetzt die Lage. Wie siehst du das?
Bei diesem wahrscheinlich Jungjournalisten, genau wie wir, würde ich einfach sagen, ja, ist halt jung und hat was Dummes gesagt. Ich hoffe, er checkt es irgendwann, wie dumm das war, dass man nicht in dieser unflätigen Art und Weise über tote Menschen und auch nicht über den Papst redet. Genau dasselbe würde für mich auch für queer.de gelten. Nur da muss man ironischerweise mit einem Augenzwinkern schon sagen, dass der Papst Josef Ratzinger auch als Theologe, glaube ich, die These vertreten hätte, dass Queerness und Transsexualität gelebte, so wie queer.de das auch versteht, eine schwere Sünde ist, die einen tatsächlich in die Hölle bringen kann. Und deswegen unironisch gesagt hätte, viele von euch werden in die Hölle kommen. Weswegen die Replik daraufhin wahrscheinlich auch darauf gemünzt ist, es ist geschmacklos, es entbehrt. Aber ich glaube, jetzt, also in dieser Form, es ist unendlich geschmacklos. Aber Papst Josef Ratzinger, Benedikt, hätte wahrscheinlich von den Leuten ebenfalls gesagt, dass sie in die Hölle kommen.
Also ich finde, es sollte nicht verboten sein. Von der Presse und Meinungsfreiheit her finde ich das auch ein bisschen übertrieben, dass da jetzt eine Anzeige läuft. Ich finde, man sollte auch das Recht haben, geschmacklosen Blödsinn zu erzählen. Ich finde aber, offenbart ja sehr, sehr viel, dass
ja,
die Guten, die immer so für die Liebe und die Vielfalt sind und so weiter, dass die ganz schön hasszerfressen sind, wenn man sie mal machen lässt. Weil
das ist halt auch eklig, sowas zu sagen.
Bei uns bei der JF, wenn irgendeine linke Ikone stirbt, dann schreiben wir nicht am selben Tag, bis der in der Hölle brät. Das macht man halt. Diese Menschen haben keinen Anstand.
Das ist unter aller Kanone. Natürlich.
Die haben einfach, können die nicht wenigstens 3 Tage warten? Am selben Tag sowas noch zu bringen, finde ich schon harten Tobak, plus natürlich wieder, wir wissen beide, wenn ein hoher orthodoxer jüdischer Geistlicher stirbt oder ein islamischer Prediger, der noch 100-mal krassere Sachen sagt,
ja, gut, klar,
dann sind die Mucksmäuschen still. Man kann es natürlich auch mit Christen im Westen machen, die riskieren damit gar nichts, außer eine Anzeige, die im Zweifelsfall noch mehr Promotion für ihre Website bringt.
Ich finde,
du brauchst keinen Polizeischutz, klar, wenn du das Christentum im Westen kritisierst oder diffamierst. Für eine Mohammed-Karikatur allerdings schon. Und genau da halten sie die Klappe. Ich weiß nicht. Ich finde das Ganze ziemlich schmierig, finde aber auch nicht, dass sie deswegen verurteilt werden sollten.
Ja, nein. Da weiß ich es nicht. Ich finde Benedikt den 16. als Theologen und als Kirchenpolitiker total interessant. Auch sein sein Rücktritt damals vom Amt war krass. Der hat ultra viele Bücher geschrieben. An die Verkopften und Bücherwürmer unter euch, kauft euch mal so eins. Er hat auch eine ziemlich gute Einführung, glaube ich, in das Christentum als Religion geschrieben. Hat sich da auch wirklich reingekniet. Und wurde ja, glaube ich, sogar als Mozart, glaube ich, in unserer Zeitung als Mozart der Theologie tituliert. Also ein unglaublich genialer Mensch, über den man intellektuell in sein Herz schließen sollte, von dem man unglaublich viel lernen kann und über den man sich natürlich in keiner Weise so äußern sollte. Nur, und das gehört halt so weit dazu, er hat halt gesagt, dass Leute in die Hölle kommen. Das ist halt wahr.
Das hat er sich auch nicht ausgedacht. Also, aber gut, das führt jetzt, glaube ich,
zu weit weg. Ich verstehe doch, was du meinst. Und wir sind ja eigentlich auf derselben Seite. Ich finde nur den, ich glaube, die meinten das selber jetzt nicht so ernst. Aber auch wie übrigens bei dem ZDF war das, ne? Oder NDR?
Ich glaube, dieser Aktivist da ist
vom ZDF. Es ist halt schlechtes Augenzwinkern. Es ist halt geschmacklos. Genau wie du gesagt hast. Es ist halt sowas, schreibt man nicht.
Es ist geschmacklos und es ist gratis mutig.
Oh ja, gratis mutig ist es auf jeden Fall, weil die Leute kriegen dafür absolut keinen Ärger und lustigerweise dafür kriegen die höchstens noch ein Schulterklopfen. Und das finde ich tatsächlich traurig, weil es keiner sagt, hey Jungs, das ist dumm.
Wenn die größten Medienhäuser der Welt dich mutig nennen, dann bist du nicht besonders mutig.
Das hast du schön gesagt, da würde ich dir sogar zustimmen.
Kommen wir wieder ins Ausland. Wir haben heute auch eine relativ internationale Folge. Jetzt sind wir in Brasilien angekommen.
Sehr schön.
Im Land am Zuckerhut. Und die Leute dort, oder Teile der Leute dort, wollen das Wahlergebnis nicht anerkennen und haben das Parlament gestürmt. Willst du da kurz mal ein bisschen aufrollen, was da so passiert ist?
Ja, klar. Also das ist noch gar nicht so lange her. Also es ist jetzt, wenn ihr euch das jetzt gleich am Freitag anhört, ist es gleich der letzte Sonntag gewesen, um es mal zu übersetzen, war der 8. Januar. Da haben sich tausende Anhänger des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro versammelt und anschließend das Regierungsviertel der brasilianischen Hauptstadt Brasilia zu stürmen. So, betroffen waren unter anderem das Kongressgebäude, das oberste Gericht und der Regierungssitz. Die Lage war unübersichtlich. Es gibt ja auch viele Videos. Die Polizei hat am Anfang die Situation überhaupt nicht unter Kontrolle gehabt. Man sieht, ich glaube, auch berittene Polizisten auf manchen Videos, die durch die Gegend gescheucht und gejagt werden von der Menge. Und erst nach Stunden wurde diese unübersehbare Menschenmenge wieder von den Behörden unter Kontrolle gebracht. In der Folge wurden ungefähr 1.500 der Randalierer verhaftet. Aber das ganze Ding hat dann auch noch vier weitere Kreise gezogen, denn es wurden nicht nur Leute verhaftet, sondern es wurde auch der Sicherheitschef von Brasilia, der übrigens auch vorher der Justizminister von Jair Bolsonaro war, also dem Vorgängerpräsidenten, der wurde festgenommen. Und auch der Chef der brasilianischen Militärpolizei wurde festgesetzt. Hintergrund ist einfach, dass, das sieht man auch, glaube ich, auf ein paar Videos, dass die Sicherheitskräfte nicht nur am Anfang gesagt haben, was sollen wir jetzt machen, das sind zu viele, sondern sich teilweise halt auch den Protestierern angeschlossen haben. Man weiß jetzt nicht so ganz, ob Jair Bolsonaro von diesem Vorhaben seine Anhänger wusste. Er war zu dem Zeitpunkt in den Vereinigten Staaten. Und Hintergrund ist einfach nach wie vor, dass Brasilien eine Wahl gehabt hat, nämlich im Oktober 2022, also letztes Jahr. Und da hat sich eben der sozialistische Bewerber Lula da Silva ganz, ganz knapp gegen eben Jair Bolsonaro durchgesetzt. Das war, glaube ich, 49,10 zu 50,9%. Also genau, war verdammt nochmal knapp. Und im Nachhinein und kam es immer wieder zu Protesten. Auch kurz nach der Wahl wurde ein Großteil der Fernstraßen, glaube ich, in Brasilien besetzt. Auch da mussten Sicherheitskräfte einschreiten, um die Situation zu beruhigen. Und das ist jetzt quasi nicht mal nur die erste Ausschreitung, sondern es ist sogar schon das zweite Mal, dass Brasilien von solchen Massenunruhen erschüttert wird. Und Hintergrund ist nicht nur, dass der verloren hat, sondern auch, dass eben der Vorwurf der Wahlfälschung im Raum steht. Also die Leute sagen, der Lula, der hat völlig zu Unrecht quasi gewonnen. Der hat gar nicht gewonnen, sagen die eigentlich.
Ja. Das Problem bei der Geschichte ist, ich habe natürlich dann auch gegoogelt nach irgendwelchen Belegen für Wahlfälschung und dann landet man immer bei Faktencheckern und bei der New York Times und bei der Tagesschau und so weiter, die einfach in einem Satz abfrühstücken, unbegründet. Das Einzige, was ich in die Richtung gefunden habe, weil ich versucht habe mal zu gucken, was ist denn das beste Argument für eine mögliche Wahlfälschung, ist, dass die Tiroler Tageszeitung, ich habe mir auch deren Impressum und deren Wikipedia-Artikel angeschaut, die scheinen seriös zu sein. Die hat dazu geschrieben, dass 34 Menschen kurz vor der Wahl festgenommen wurden wegen versuchter Wahlmanipulation. Da wurden auch hunderttausende Euro Bargeld gefunden. Und am Tag der Wahl selber waren es davon immerhin 11, die verhaftet wurden. Und 7 sollen aktiv versucht haben, Leute zu bestechen, um ihre Stimmen zu ändern. Jetzt muss man natürlich sagen, können 34 Menschen eine Wahl beeinflussen, an der irgendwo eine dreistellige Millionenzahl teilnimmt? Ich weiß es nicht. Das war alles, was ich gefunden habe.
Ja.
Lula ist vorbestraft wegen Korruption und hat lustigerweise in seiner Amtszeit, und das wiederum habe ich vom RND, das Redaktionsnetzwerk Deutschland, ist SPD-nah, also die sind unverdächtig, irgendwie Bolsonaro nach dem Mund zu reden. Der gute Lula hat in seiner Amtszeit, der war schon von 2003 bis 2010 Präsident, deutlich mehr Regenwald abgeholzt als Bolsonaro in seiner Amtszeit. Dafür aber auch Brasilien zur sechststärksten Wirtschaftsnation der Welt gemacht. Da ist man dann als jemand, der es eher mit der Wirtschaft und weniger mit den Grünen hält, wie ich, so ein bisschen hin und her gerissen, weil der Lula wirtschaftlich scheinbar gar nicht so schlecht war. Trotzdem gibt es sehr viele Brasilianer, die ihm die Korruption übel nehmen, für die er nachweislich verurteilt wurde und die schon früh Zweifel am Wahlergebnis hatten.
Ja gut, und also nochmal, um das noch dazu zu bringen, also ich glaube, die Partei von Bolsonaro, die hatte am Anfang auch geklagt gegen das Wahlergebnis kurz danach und die meinte halt, da stimmt was mit den Wahlcomputern nicht. Also die Stimmen, glaube ich, auszählen. Da wurde gesagt, okay, die sind kaputt und deswegen können die Stimmen gar nicht richtig auszählen. Und das ist natürlich ein Argument, dass bei so einer knappen Wahl wahrscheinlich super viele Leute völlig geschockt hat, dass sie dann gesagt haben, oh, was ist das? Und dann kam natürlich noch die wechselseitigen Feindbilder dazu. Also du hast auf der einen Seite halt einen Präsidenten und auf der anderen Seite einen Präsidentschaftskandidaten, die für die jeweiligen Lager einfach immer ein rotes Tuch sind. Der eine ist halt irgendwie ein brasilianischer Nationalist und der andere ist halt für die einfach ein Sozialist. Und dann hast du halt diese beiden Lager und die sich völlig unversöhnlich gegenüberstehen. Der Punkt ist nur, selbst wenn die Wahl gefälscht wurde, was jetzt ehrlich gesagt bin, habe ich da keine Aktien dran, deswegen würde ich auch gerne so tun. Also sagen wir, selbst wenn die Wahl gefälscht wurde, wäre diese Form der ich ziehe durch die Gegend und verwüste das Regierungsviertel eine völlig unpassende Antwort.
Absolut, da muss ich auch wirklich mal die Konservativen weltweit kritisieren. Es kann nicht sein, dass man jetzt das zum Volkssport macht, wenn einem Wahlergebnis nicht passt, ein Parlament zu stürmen. So funktioniert das nicht. Andererseits sollte es, das sehe ich ein bisschen anders als du, sollte es ein wirklicher Wahlbetrug sein, kannst du ja auch nicht sagen, ja, ihr wurdet jetzt veralbert, eure ganze Staatsform ist eine Farce, aber jetzt geht mal wieder nach Hause.
Ja, klar.
Wenn ich wirklich daran glaube, dass bei der Wahl betrogen wurde, dann tue ich nichts Unmoralisches, wenn ich das Parlament stürme, jetzt mal flach gesagt.
Ja, also, du kannst auch einfach deine Arbeit niederlegen und streiken. Also es gibt ja Formen
der
Massenmobilisation, die zivilisiert einfach ist und die sich den Normen der Zivilisation irgendwie noch entsprechend verhält. Und da kannst du einen Massenstreik machen, dann liegt das Land lahm. Und dann hast du zumindest einen Hebel. Also du brauchst ja nicht mal deine tatsächliche Macht als Bürger, wenn du einfach im Parlament gehst und dich aufführst wie ein Hooligan, sondern dann bist du einfach wirklich, gerätst du einfach wirklich in einen ganz komischen Weg, zerstörst Dinge, während du einfach auch nicht zur Arbeit kommen könntest und deine Volkswirtschaft ruinieren könntest.
Da hast du natürlich recht, das stimmt, das habe ich nicht bedacht. Streiks wären dann natürlich
zum Beispiel, zum Bleistift. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig. Also du hast schon gesagt, dass es natürlich schwierig ist, dieser Wahlfälschungsvorwurf. Man sollte halt auch wirklich aufpassen, wann man den in den Raum wirft, weil sobald du den halt in den Raum wirfst, ist eine der logischen Konsequenzen nun mal, dass du etwas tun musst. Weil du kannst natürlich nicht sagen, meine Wahl wurde gefälscht, aber ich mache jetzt mal nichts. Das funktioniert einfach nicht.
Das stimmt.
So, und das deswegen, ich meine, die Parallele wird jetzt immer zu Amerika gezogen. Keine Ahnung, wie das zusammenpasst. Aber natürlich ist das Argument, die Wahl wurde gefälscht in der politischen Diskussion maximal explosiv. Ja, es zerstört halt den ganzen Diskurs, ja.
Also ich finde auch, und wie gesagt, ich finde das überhaupt nicht gut und ich finde es vollkommen verständlich, wenn Leute, die ins Parlamentsgebäude illegal reinrennen, wenn die auch hart bestraft werden. Trotzdem finde ich, dass man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen muss. Also ja, von einem
natürlich.
Putsch hat das nichts. Wenn man das absolut, mal vergleicht mit dem gescheiterten Putsch in der Türkei, da waren hochrangige Geheimdienstleute dabei.
Stimmt.
Hunderte Panzer, hunderte Militärs. mit irgendwelchen Leuten, von denen die meisten völlig unvermummt und unbewaffnet in Fußballtrikots wild durch die Gegend rennen, geht keine Gefahr für einen Putsch aus. Also ja, so eben. Funktioniert das nicht.
Übrigens wahrscheinlich auch in Washington irgendwie, muss man mal kurz sagen, weil auch dort wurde die Diskussion maximal aufgeheizt. Und der brasilianische Präsident legt natürlich jetzt noch einen rauf. Joe Biden hat sich ja, glaube ich, jetzt gar nicht so, da will ich jetzt nichts sagen zu, ich weiß nicht, wie der sich geäußert hat, aber der Lula hat von Faschisten gesprochen und Leute, die durch die Gegend laufen und irgendwelche Sachen kaputt machen oder einfach noch nur laut trötend durch das Parlament laufen, ist, glaube ich, die Luft noch ganz schön weit nach oben, bis man dann auch ein Faschist ist. Also das finde ich ein bisschen, das ist ein unpassender Vorwurf und insofern, es werden auf beiden Seiten einfach völlig niedere Instinkte und Reflexe genährt irgendwie. Die einen laufen marodierend durch ein Parlament und die anderen beschimpfen alle anderen als Faschisten. Das ist weder noch besonders vernünftig, finde ich.
Das stimmt. Es gibt eine deutschsprachige Internetplattform, die das Beschimpfen von anderen als Faschisten zu ihrem Geschäftsmodell gemacht hat. Und zwar Mastodon.
Sehr schön gesagt.
Seit der reichste Afroamerikaner der Welt, der gute Elon Musk, nämlich Twitter gekauft hat, gab es gerade in Deutschland einen richtigen Meltdown. Die guten Menschen dieses Landes haben davor gezittert, dass ihnen das möglicherweise passieren könnte, was davor für konservative Usus war, nämlich Shadowbanning, Accounts sperren, zensieren. Bis jetzt ist dementsprechend gar nicht viel passiert. Also die Quattro-Milf und Jan Böhmermann oder irgendwelche englischsprachig Woken sind nach wie vor auch alle bei Twitter. Musk hat nicht angefangen, großflächig Leute rauszuschmeißen, aber trotzdem wurde natürlich dann Mastodon als dezentrale Twitter-Alternative, als quasi das Getter der Woken, stark beworben und hatte am Anfang einen ganz guten Hype. Anfang Dezember hatten die ihren Höchststand mit 2,5 Millionen Usern. Das ist dann schnell wieder auf 1,8 Millionen abgesunken und jetzt bei 1,5 Millionen.
Eine richtige Trendgeschichte, auch, ja.
Ja, der Trend geht schon wieder stark nach unten. Die gute Anna Schneider von der Welt, die sich ja auch immer wieder mit Neulinken und Woken-Leuten und ÖRR-Journalisten anlegt, die hat sich mal kurz einen Mastodon-Account gemacht, um zu gucken, was da los ist und wurde nach eigenen Aussagen gesperrt, bevor sie irgendwas gepostet hat. Also den Link geht es nicht um Meinungsfreiheit, den geht es um ihren Safe Space. Und der Safe Space ist dann aber auch nicht so spannend, weil die sind trotzdem noch alle bei Twitter. Böhmermann hat richtig gepostet, teilweise jeden Tag mehrfach gepostet, folgt mir auf Mastodon, hier ist der Link, Mastodon, ich bin bald weg bei Twitter.
Er hat richtig Werbung dafür gemacht, richtig, ne? Ich habe das nämlich auch ein bisschen verfolgt.
Und was ist jetzt? Er ist immer noch bei Twitter und hat seit Tagen nichts mehr über Mastodon getweetet. Die glauben da selber nicht wirklich dran, weil Twitter, ob man es mag oder nicht, genauso wie YouTube, hat einfach ein Monopol und Alternativplattformen, die im Prinzip exakt dasselbe anbieten, haben es verdammt schwer.
Ja, vor allem ist es doch ein totales Kacknetzwerk. Also nicht jetzt nichts gegen irgendwelche Leute, die da gerne drauf sind oder so. Und vielleicht ist das auch für bestimmte Geeks oder so ganz geil, da drauf zu sein. Aber es ist doch unnötig kompliziert. Du musst doch immer, wenn du irgendein Chatroom oder wie das heißt, reingehen möchtest, musst du doch immer erst vorher sowas wie so eine Adresse rausfinden. Also du hast ja gar keinen offenen Space, wo du miteinander kommunizieren kannst, sondern musst dich immer erst in den Server einloggen oder so. Also ich fand das so abstrus, als ich das gehört habe. Das heißt ja dann auch so ultralokales soziales Netzwerk, dass du immer erst so, ich weiß nicht, so Server Berlin, Neukölln oder Server Dingsbums, also die Leute erstellen Server und dann können die aber auch nur mit den Leuten, die zu deinem Server kommen, kommunizieren. Also es ist eigentlich, wie du schon sagtest, so ein Haufen von unterschiedlichen Plattformen eigentlich in einer Plattform.
Es ist halt ein richtig, richtig krasser Safe Space. Du kannst halt bei Mastodon
Ist der Ultra-Safe
durch die Space. Gegend schwimmen, ohne dass du auch nur einem Nutzer zufällig begegnest, den dir der Algorithmus anzeigt, der sagt, ja Leute, also ich finde ja Gendern super, aber vielleicht sollten wir die Leute nicht dazu zwingen. Also so minimalste Abweichung gibt's dort nicht. Häresie ist verboten. Mastodon ist die Echokammer für Woke. Und dementsprechend halt auch nicht interessant. Ein großes Unternehmen wie Mercedes oder so hat ein Interesse daran, möglichst viele Leute abzugreifen. Warum sollten die sich einen Mastodon-Account machen, wo ausschließlich Linke unterwegs sind und nicht die Mehrheit der Gesellschaft? Dementsprechend diese Alternativplattformen, die sind zum Scheitern verurteilt.
Ja, vor allem diese Alternativplattform, weil sie offenbar benutzerunfreundlich as hell ist. Also das erinnert mich also schon so ein bisschen an diese Linux-Plattform von damals noch, das Betriebssystem aus Finnland, wenn ich mich nicht irre, das zwar ultra geil sein soll, das aber niemand versteht, weil es total kryptisch auch in der Bedienung ist. Und ich meine, das ist jetzt einfach wirklich schlecht gemacht. Also kann man nicht anders sagen. Also auch wenn Linux vielleicht geil ist, aber Mastodon ist es, glaube ich, bestimmt nicht.
Nee, auf keinen Fall. Sonst, ja, wobei, man kann nicht mal sagen, sonst würde es sich durchsetzen. Ich glaube, das setzt sich so oder so nicht durch, weil Twitter, Facebook, Instagram einfach zu groß sind.
Ja, aber du willst ja auch nicht irgendwie, das ist ja so eine ultra umständliche Mischung aus, ich habe meinen Server von, ich weiß jetzt nicht, von Berlin, Prenzlauer Berg, Straße, so und so. Und dann kommunizieren da aber nur alle Linkshänder miteinander. Und dann gibt es noch einen Server für alle in derselben Straße für die Rechtshänder. Das ist doch völlig Unsinn. Also, wie gesagt, das ganze Konzept finde ich halt albern.
Ja, gut, das Konzept ist ja jetzt auch schon wieder auf dem sinkenden Ast. Wenn da kein Wunder passiert, dann dürfte es das mit Mastodon bald gewesen sein.
Und womit?
Und wir alle
Recht.
Mit Recht. Und wir alle können dann weiterhin Jan Böhmermanns Tweets sehen oder auch nicht sehen. Er hat uns bei unseren JF-Account bei Twitter blockiert. Aber es soll ja Leute geben, die sich einfach einen leeren Dummy-Account machen und diesen Leuten dann trotzdem folgen. Also,
wer denn das?
I'm seeing you, Jan.
Ja, irgendwann reagieren die Leute halt auf das, was wir sagen.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Irgendwann, also auch hier wieder die Einladung, gerne in den Podcast. Kommt alle her.
Sofort.
Wir haben Platz.
Ja, ansonsten, wir sind thematisch schon wieder fast am Ende. Jetzt
unserer wunderbaren Folge, genau.
Genau, jetzt gibt's noch ein kleines Leckerli, und zwar wurde das Unwort des Jahres gekürt. Piu, 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 piu. Wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, ist es diesmal Klimaterroristen geworden.
Genau.
Und das Unwort des Jahres hat eine gewisse Tradition, mit politischer Schlagseite diese Wörter zu wählen. Das gibt's seit 1991, wurde damals von einem Sprachwissenschaftler namens Horst-Dieter Schlosser gegründet. Und 1994 allerdings dann schon nach irgendwelchen internen Streitigkeiten übernommen und neu vergeben. Und jetzt ist die Jury dort die Gesellschaft für deutsche Sprache. Beziehungsweise nein, es war die Gesellschaft der deutschen Sprache davor. Und ab 94 war es die sprachkritische Aktion Unwort des Jahres. Der Gründer, der Herr Schlosser, hat noch viel geforscht über die Propagandasprache der DDR. Also der Mann scheint tatsächlich aus einem linguistischen Interesse autoritäre Sprachwendungen und Floskeln analysiert zu haben. Und seitdem hat sich das ein bisschen gewandelt. Die Jury, die da jetzt das Sagen hat, sind lauter Linguisten. Eine davon eine Professor Dr. Constanze Spieß, die sich unter anderem mit Genderlinguistik befasst. Und dementsprechend sieht man auch ganz klar, wo da die Reise lang geht. Hast du die letzten Unwörter des Jahres so vor dir?
Nee, tatsächlich nicht. Du kannst mir gerne mal vorlesen, die letzten Unwörter.
Also, vor Klimaterroristen war es 2021 Pushback, davor war es Corona-Diktatur, davor war es Klimahysterie, davor war es die Abschiebeindustrie, davor waren es alternative Fakten, Gutmensch, Lügenpresse, alles schon dabei. Ich glaube, das letzte Mal, dass es etwas nicht explizit Linkes war, war es alternativlos von Angela Merkel mit der Begründung, dass in einer Demokratie nichts alternativlos ist und man Dinge immer nach Alternativen absuchen und diskutieren sollte. Aber ja, so spätestens seit 2011, 12 sind das immer so linke Reizwörter geworden. Eine berühmte deutsche Boulevardzeitung mit vier Buchstaben und so einem roten Viereck, so eine Zeitung, die sich verdammt oft verkauft, obwohl angeblich keiner sie liest, die hat da mal ein paar Alternativen vorgeschlagen, was ich ganz lustig fand. Darunter feministische Außenpolitik, Zeitenwende, Killer-Variante oder auch westasiatisch. Ich würde es noch ergänzen um gruppendynamische Prozesse oder um Aktivisten. Das ist ein Wort, wo mir die Hutschnur platzt. Aber
ja, Aktivisten geht immer, ne?
Was ist dein Unwort des Jahres?
Mein Unwort des Jahres fällt jetzt gerade raus. Ich glaube, du hast sehr viele Hörer mit deiner Liste sehr glücklich gemacht, denn das spricht, glaube ich, allen aus dem Herzen. Mein Wort ist ein bisschen ungewöhnlich, vielleicht ist es das Wort Friedensdividende. Es kam jetzt vor allem immer im Diskurs über die Ukraine vor, über den Krieg, über Waffenlieferungen und Friedensdividende. Als Wort haben vor allem Leute gesagt, die für mehr Waffen und auch schwerere Waffen an die Ukraine plädiert haben. Und zwar mit der Begründung, wir hätten jetzt alle lange genug von der Friedensdividende profitiert. Und Friedensdividende ist eben das, was man in der Zeit nach dem Kalten Krieg nicht mehr in Aufrüstung oder Modernisierung der Streitkräfte investiert hat, also dieses Mehr an Geld quasi. Wir hätten jetzt diese Friedensdividende lange genug gehabt. Es wäre jetzt an der Zeit, auch mal wieder in die Streitkräfte zu investieren. Ich habe da tatsächlich, was die Grundsatzfrage betrifft, bin ich jetzt gerade weder für noch gegen bessere Ausstattung der Bundeswehr, wahrscheinlich eher dafür, weil die Ausstattung eine einzige Katastrophe ist. Der Punkt ist aber, dass das Wort Friedensdividende sprachkritisch betrachtet, finde ich schon, bedeutet, dass man Abrüstung und Frieden mit ökonomischen Interessen in einen Zusammenhang bringt, als ob es ein ökonomisches Kalkül wäre, Frieden zu haben. Und meiner Meinung nach ist das, finde ich, wertet das den gesellschaftlichen Zustand des Friedens einfach wirklich unlauter ab. Und für mich ist Frieden halt mehr oder weniger schon, und ich glaube, das ist Common Sense, ein Selbstzweck. Deswegen gibt es, glaube ich, sowas wie eine Friedensdividende nicht. Deswegen ist das auch, finde ich, ein Unwort. Und ich glaube, das Wort gibt es schon länger. Ich glaube, es ist sogar ein Wort, das vielleicht schon uralt ist, aber es ist jetzt mit der Ukraine aufgekommen, und ich krieg immer leicht das Zähneknirschen, wenn das irgendjemand gebraucht, weil man kann gerne so argumentieren, zum Beispiel für schwere Waffen in der Ukraine, aber bitte nicht mit diesem Wort.
Kann ich verstehen. Wegen diesem Begriff Klimaterroristen, weißt du, was ich mich auch gefragt habe?
Ja, findest du, das ist kein Unwort.
Na, ich finde es auch albern, sind wir mal ehrlich.
Also es ist...
Das Ding ist, der normale Sprachgebrauch in einem Alltagsgespräch mit einem Kumpel oder so, der richtet sich ja nicht nach der genauen Duden-Definition. Man könnte jetzt nämlich sagen, also rein von Duden-Definitionen ist ein Terrorist jemand, der seine politischen Ziele mittels Gewalt durchsetzen will. Das heißt, technisch gesehen, wenn du einen Krankenwagen blockierst und jemand deshalb stirbt.
Ja, natürlich.
Technisch gesehen bist du ein Terrorist, aber ich denke bei einem Terroristen an jemanden, der mit einer Kalaschnikow
rumläuft. Ja, klar, oder ein Flugzeug in die Luft.
Ich finde den Begriff auch übertrieben. Was ich mich trotzdem frage, jemand, der in Lützerath einen Molotow-Cocktail auf einen Polizisten wirft, ist der ein Klimaterrorist? Darf ich diesen speziellen Typen so nennen?
Ja, du darfst die Leute so nennen, wie du möchtest. Die Frage ist halt...
Aber würde mir da
ich würde die Leute nicht
Konstanze Spieß, die sich hauptberuflich mit Genderlinguistik befasst, würde die mir das Go geben, dass ich moralisch vertretbar diesen Menschen als Klimaterroristen bezeichnen darf?
Ich glaube nicht, dass die selber die Leute als Klimaterroristen bezeichnen würde, weil sie ja auch mit in der Jury sitzt, die das zum Unwort gekürt hat. Nebenbei kurz.
Also kann es gar keinen Klimaterrorismus geben?
Naja, doch, wenn jemand für das Klima zum Beispiel mit dem Flugzeug irgendwo reinfliegt, dann ist das Klimaterrorismus.
Dann also, wartet man noch ein paar Jahre, wenn die sich weiter so radikalisieren.
Also da würde ich jetzt tatsächlich auch sagen, weil es war immer seltsam. Man muss zum Beispiel diese Klimakleber, das ist übrigens zum Beispiel ein Wort, das finde ich sehr schön ist, weil die Leute gebrauchen das. Und das trifft halt völlig, was die machen. Das hat auch sogar diese nervige Konnotation, die Klimakleber, muss es nur sagen. Ich kann zum Beispiel nicht den Satz bilden, das ist ein äußerst angenehmer Klimakleber, weil du weißt sofort, okay, das funktioniert nicht, die nerven damit, was sie machen.
Ja.
Das ist ein geiles Wort. Aber gleichzeitig fand ich es immer irgendwie absurd, wenn die Leute gesagt haben, das sind Terroristen, weil die haben sich halt nur auf die Berliner Stadtautobahn geklebt und die Infrastruktur zu gut Deutsch abgefuckt. So. Aber die haben jetzt nicht Terrorakte verübt. Deswegen, ich verstehe schon, warum die das als Unwort bezeichnet haben. Klar, das ist politisch, es ist politisch belastet, weil es sind immer dieselben und irgendwann fragt man sich, okay, geht's noch so? Aber an sich finde ich jetzt die Wahl nicht unpassend.
Ich gebe dir recht, ich finde Terroristen in dem Kontext auch ein bisschen übertrieben, aber die Spitze wegen Lützerath, die musste sein, die konnte ich mir nicht nehmen lassen. Weil,
ja, klar.
Sorry, also wer einen brennenden Molotow-Cocktail auf Menschen wirft, der ist ja wohl ein Terrorist, also das ist ein Mordversuch.
Ja, dann sind aber sehr, sehr viele Menschen in Deutschland Terroristen.
Ja, hauptsächlich im linken Spektrum, lustigerweise. Sehe ich bei Querdenkern und bei Pegida selten. Da sind auch eine Menge Spinner dabei, keine Frage, aber da eskaliert selten so krass.
Ja, ich glaube, da wäre ich vorsichtig, tatsächlich.
Die sind ja noch wochenlang da in Lützerath. Zumindest geht die Polizei davon aus, dass die Räumung noch dauern wird. Dementsprechend können wir in den nächsten Podcasts vielleicht noch weiter drüber reden, sollte es da noch weiterhin zu Rangeleien kommen.
Genau.
Ansonsten würde ich sagen, wir sind durch für heute.
Genau.
Und
gibt es sonst noch etwas, was du loswerden möchtest, Vincent? Gibt es etwas, was dir auf dem Herzen liegt, unter den Nägeln brennt?
Richtige Terroristen sind Menschen, die morgens im Berufsverkehr in der Ringbahn ihr Fahrrad mitnehmen. Da würde ich ohne Verhandlung. Hast du mal Parks and Recreation geguckt?
Nee, tatsächlich nicht.
Da ist so ein Meme entstanden mit so einem venezuelanischen Politiker, der sagt, right to jail, right to jail. irgendwie so, der sagt, du machst einen Arzttermin und kommst nicht, direkt Gefängnis, keine Verhandlung. Du machst das und das, du trennst dein Müll nicht ordentlich, direkt Gefängnis. Ich würde bei solchen Leuten sagen, direkt Gefängnis. Nimm dein verdammtes Fahrrad nicht in die Ringbahn. Ja, wenn es dir zu weit ist von Charlottenburg. Ich kann es verstehen, wenn du von Bernau nach Lichtenrade musst oder so. Für die Nicht-Berliner, die hier zuhören, das sind die äußersten Ränder von Berlin. Von mir aus, das kann ich verstehen. Aber der Ring ist ein relativ kleines Spektrum. Wenn du zwischen Friedrichshain und Charlottenburg nicht Fahrrad fahren willst, ja, dann nimm dein Fahrrad nicht mit. Also wenn dir das zu weit ist, dann nimm dein Fahrrad nicht mit in die Bahn, du Idiot.
Ja, klar. Nun muss ich tatsächlich, da würde ich weniger auf die Fahrradfahrer rauffahren, die mich auch nerven. Ich war mal in der U-Bahn tatsächlich und da war halt wieder ein Fahrradfahrer und der hat sich halt so clever hingestellt, dass keiner mehr rausgekommen ist. Und wir standen dann da alle völlig plem, würde ich fast sagen, völlig belämmert und sind halt nicht an dem vorbeigekommen, weil er sich halt quergestellt hat. Und dann bin ich irgendwie gefühlte 5 bis 10 Stationen zu weit gefahren, einfach nur, weil die Leute einfach auch nicht rausgekommen sind und der Zug einfach voll war. Das liegt aber, finde ich, eher an der Bahn. Also ich glaube, wir hätten keine Probleme mit Fahrradfahrern, wenn die Bahn, die sowieso eines der größten Übel ist, so wie sie derzeit aufgestellt ist, dieser Gesellschaft, wenn die mal pünktlich fahren würde.
Das sowieso, aber diese Fahrradfahrer sind auch ein Produkt davon, dass die Gesellschaft ihnen seit Jahrzehnten erzählt, dass sie die besseren Menschen sind. Er tut's ja fürs Klima, ja. Ergo kann er anderen Leuten auf den Sack gehen in der S-Bahn.
Ich mag tatsächlich im Dingsverkehr mag ich keine Fahrradfahrer, weil die fahren immer, als ob für sie keine Regeln gelten. Ich bin als Fußgänger der größte Fahrradfahrerfeind, einfach weil die so fahren, wie sie fahren und sie haben, deswegen haben Fahrradfahrer auch einen Haufen Antipathie verdient. Trotzdem, also in der Großstadt, also wo willst du denn Fahrrad fahren, wenn nicht in einer Großstadt? Die Großstadt ist gemacht dafür, mit dem Fahrrad zu fahren. So, damit du schnell von A nach B kommst.
Ja, aber entweder du fährst von Friedrichshain nach Charlottenburg, die, weiß ich nicht, 5 Kilometer Fahrrad, oder du lässt es bleiben. Aber für solche kurzen Strecken dein Fahrrad mit in die Bahn zu nehmen, dann lass dein Fahrrad zu Hause. Du nimmst 3 Stehplätze weg von Menschen, die zur Arbeit müssen.
Ja, das stimmt. Ich würde den Takt der Bahn einfach erhöhen, dann würde das hoffentlich kein Problem mehr sein. Wahrscheinlich ja doch, aber irgendwie. Oder ein Fahrradabteil oder irgend so ein Scheiß.
Das stimmt. Naja, wenn ihr, liebe Zuhörer, Anregungen habt, Kritik, Lob, Wünsche, was auch immer, wenn ihr uns schon immer mal erzählen wolltet, was wir für Idioten sind, dann schreibt uns gerne an podcast@jungefreiheit.de, schreibt uns bei Social Media, folgt der Jungen Freiheit auf allen sozialen Kanälen, auf Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, nicht auf Mastodon.
Genau. Ja,
besucht die Bibliothek des Konservatismus, wenn ihr in Berlin seid, kauft euch die Printausgabe.
Ich finde das schön, wie du das immer runterbetest.
Unterstützt,
ich bin sehr dankbar dafür.
Unterstützt kritischen und unabhängigen Journalismus.
Ich kriege am Anfang schon immer die Krise, wenn ich die Themen vorstellen muss.
Lasst euch nicht von friedliebenden Aktivisten mit Molotow-Cocktails bewerfen. Passt auf euch auf. Und schönes Wochenende euch. Macht's gut, Leute.
Genau, passt auf euch auf. Alles Liebe. Bis dann. Tschüss.